Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Der Wiener katholische Domdekan Rudolf Brockschi ist seit 1. Jänner der neue Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich. Im Interview zu seinem Amtsantritt berichtet er mir über seine Arbeit in diesem Gremium, dem 16 Kirchen angehören. Er nennt seine wichtigsten politischen und innerkirchlichen Vorhaben für die nächsten Jahre und er zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass die Kirchen in der kommenden Zeit wieder ein Stück weit näher zueinander finden. Und dafür will er sowohl die Kirchenleitungen wie auch die breite Basis in die Pflicht nehmen. Hören Sie sich das an. Herr Professor Rudolf Brockschi, Sie sind der Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich. Was ist der Ökumenische Rat der Kirchen?
Der Ökumenische Rat der Kirchen ist ein Zusammenschluss aller christlichen Kirchen, in dem er versucht, auf dem Weg der Ökumene voranzuschreiten, aber auch als Vertretungsorgan gegenüber dem öffentlichen Leben. Das heißt, wenn Fragen in der Gesellschaft auftauchen, die mit Glaube, Religion, Werte, Einstellungen zu tun haben, dann ist der Ökumenische Rat der Kirchen gefordert. Er besteht schon über 50 Jahren. Ursprünglich waren es 4 Mitgliedskirchen, aber im Laufe der Geschichte sind bis zum heutigen Tag eigentlich alle christlichen Kirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich versammelt. Bedeutend und entscheidend war es, dass auch die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich Vollmitglied ist. Und das verdanken wir sicher der Initiative und unermüdlichen Arbeit von Frau Oberin Gleixner, die nicht müde geworden ist, in der Ökumene und auch in den Beziehungen zu den Kirchen ständig voranzugehen. Und ich muss sagen, auch mein Engagement in der Ökumene geht auf sie zurück. Sie hat mich geholt in die Diözesane Kommission für ökumenische Fragen und sie hat auch mehr oder weniger noch bestimmt, dass ich diese Kommission in ihrem Namen weiterführen soll. Und jetzt trete ich quasi auch in ihre Fußstapfen, weil sie selber ja auch 2 oder 3 Perioden Vorsitzende des Ökumenischen Rats der Kirchen war und sie war die bisher erste und einzige aus der katholischen Kirche.
Das heißt, im Ökumenischen Rat sind also alle in Österreich vorhandenen Kirchen der evangelischen Tradition, der orthodoxen Tradition, auch der orientalisch-orthodoxen Tradition vertreten und die römisch-katholische Kirche. Sie haben sehr betont, dass die auch dabei ist. Ist das nämlich sonst nicht der Fall oder warum betonen Sie das so?
Das habe ich deshalb betont, weil weltweit der Ökumenische Rat der Kirchen, der 1948 Amsterdam entstanden ist und sein Hauptquartier in Genf in der Schweiz hat, bei diesem Ökumenischen Rat der Kirchen ist die römisch-katholische Kirche nicht Vollmitglied. Sie arbeitet in verschiedenen Abteilungen mit und hat auch immer wieder Beobachter in den verschiedenen Gesprächen, aber ist nicht Vollmitglied auf Weltebene. Zum Unterschied, dass es hier möglich war, da gab es grünes Licht von Rom und das wurde dann hier durchgeführt.
Sie haben vorher davon gesprochen, dass im Ökumenischen Rat der Kirchen vor allem auch gesellschaftspolitische Fragen Thema sind, die alle Kirchen gemeinsam betreffen? Ist der Ökumenische Rat jetzt, ist es eine Art Debattierclub oder können Sie auch darüber hinaus gewisse Entscheidungen treffen, mit einer Stimme sprechen? Was sind so Themen, die Sie besprechen und dann auch weiterverfolgen?
Ich möchte zuerst in der Vergangenheit ansetzen. Ich meine, zwei ganz wichtige Themen noch unter der Frau Oberin-Gleixner war einerseits die soziale Frage. Über einen längeren, mehrstufigen Prozess hat man versucht, ein Sozialwort zu erarbeiten, mit Hilfe auch der Katholischen Sozialakademie, aber es haben andere mitgetan, ein Sozialwort, das eben dann vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich herausgegeben worden ist. Dieses Sozialwort hat damals schon eine gewisse Beachtung gefunden und hat versucht, auf die sozialen Fragen des modernen demokratischen Staates ein bisschen hineinzugehen. Wo gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die auch zu kurz kommen? Wo muss der Staat noch stärker in die Pflicht genommen werden? Nicht nur der Staat, auch die Kirchen. Und sozusagen als Mahner oder als Rufer, der Ökumenische Rat der Kirchen versucht nicht nur jetzt schöne Resolutionen und Worte zu machen, sondern auch im praktischen Fragen voranzukommen und auch hier nicht parteipolitisch die Stimme zu erheben, aber doch gesellschaftspolitisch, wo der Eindruck ist, dass die politischen Parteien oder auch die Regierungsverantwortlichen in einer gewissen Weise Einseitigkeit oder Einseitigkeiten zutage treten. Ich denke nur an die Flüchtlingspolitik. Ich denke, das ist ein Bereich, wo vielleicht auch in Zukunft der Ökumenische Rat der Kirchen und die Vertreter, die dort sind, immer ein waches Auge darauf haben werden müssen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Politik Sie ernst nimmt und auf Sie hört?
Ich denke schon, dass vor allem in der Vorwahlzeit, also wenn der Wahlkampf ist, da sind die Politiker, die einzelnen Parteien gefordert, auch Farbe zu bekennen, wie sie zu diesem oder jenem Problem stehen. Ob das dann in der konkreten Umsetzung immer wieder beachtet wird, da bin ich auch etwas skeptisch, aber ich denke, die Bereitschaft, die Vertreter der kirchlichen Organisationen ernst zu nehmen und auch zu spüren, die Anliegen in der Gesellschaft, ich denke da nur auch an die verschiedenen karitativen Einrichtungen, die ja die Kirchen betreiben. Sowohl Diakonie als auch Caritas, wenn die medial auftreten, so wird das doch beachtet und kann nicht einfach nur übergangen werden. Ich wollte noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Man hat damals auch versucht, wie dieser Verfassungskonvent war, noch einmal in unsere Verfassung kritisch zu schauen, die Rolle der Kirchen, der Glaubensgemeinschaften, die Freiheit des Gewissens und der Religion. Und ich denke, dass in diesem Prozess, wo leider kein konkretes Ergebnis herausgekommen ist, aber in diesem Prozess ist schon auch deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass die Kirchen ein Instrumentarium, eine Organisation haben, wo sie gemeinsam, die christlichen Kirchen gemeinsam auftreten und auch eine gemeinsame Stimme haben.
Wenn ich mir jetzt so die einzelnen Kirchen ein bisschen vorstelle, die es in Österreich gibt, die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche, die orthodoxen, dann ja, sind die doch bei aller Gemeinsamkeit, die eben der christliche Glaube mit sich bringt, vor allem auch kulturell, höchst unterschiedlich. Wie einfach oder schwer ist es da, bei solchen Fragen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen?
Es ist sicherlich richtig, dass hier ganz andere Vorstellungen verschiedener Art vorliegen. Man darf nicht vergessen, dass ja die orientalisch-orthodoxen Kirchen und auch vielfach orthodoxe Kirchen aus anderen Kernländern zugezogen sind. Und deshalb ist es für uns oft schwierig, einerseits von der Glaubenslehre her sind wir wesentlich näher den orthodoxen Kirchen, dem Erbe der gemeinsamen christlichen Tradition, als den evangelischen oder Kirchen der Reformation. Aber diese Kirchen sind uns wieder deshalb weltanschaulich näher, weil sie in unserem Heimatland bodenständig und hier aufgewachsen sind. Und dadurch ergibt sich oft eine Mischung eigentlich von verschiedenen Fragen und Ansatzpunkten. Im Ökumenischen Rat der Kirchen ist es aber notwendig, dass wir das gemeinsame Erbe nicht aus den Augen verlieren. Und ein Anliegen, das ich in Zukunft auch stärker forcieren will, liegt darin, dass der Blick, die Weite des christlichen Glaubens nicht verloren wird. Also kein Separatfrieden oder Separatbündnis mit einer Glaubensgemeinschaft, sondern dass wir doch im Blick haben, die ganze christliche, wenn auch unterschiedliche Landschaft. Und ich denke schon, dass auch die Orthodoxen und auch die orientalisch-orthodoxen, die doch jetzt schon Jahre, Jahrzehnte hier in unserem Land, in den demokratischen Strukturen leben, dass sie immer mehr auch lernen, sich in diese Gesellschaft einzubringen und auch ihre Werte einzubringen. Man darf nicht vergessen, dass gerade bei der Flüchtlingspolitik diese Gemeinden eine sehr große Rolle in Richtung einerseits Integration, aber andererseits auch Bewahrung der eigenen Identität haben, weil sie ja in ihren Gemeinden doch ihren Glauben mit ganz spezifischen Ausdrucksformen feiern, auf der anderen Seite aber doch in Österreich angekommen sind und sich versuchen auch einzubringen in unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Fragen.
Weil Sie jetzt wieder auf die Flüchtlings- und Integrationsthematik zu sprechen gekommen sind, also wenn ich mir hier jetzt offizielle Äußerungen von Vertretern der evangelischen Kirche anschaue und das vergleiche mit dem, was orthodoxe Vertreter zum Dialog und zur Integration jetzt vor allem muslimischer Flüchtlinge sagen, wenn sie denn überhaupt etwas sagen, da liegen doch, provokant gesprochen, ganze Welten, zumindest kleinere Berge dazwischen. Wie wollen Sie das auf einen Nenner bringen?
Es ist natürlich so, dass diese Kirchen, die erst relativ kurz zu uns gekommen sind, diese Menschen oft persönliche Erfahrungen haben mit dem Umgang mit den Muslimen. Und aus diesen persönlichen Erfahrungen, die größtenteils auch negativ sind, sind sie sehr geprägt. Und deshalb ist es sicher sehr schwer, mit ihnen ein positives sozusagen Bild des Islam zu kreieren. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon, dass es einige von den Amtsträgern auch der orthodoxen Kirchen gibt, die, deren Blick einfach globaler ist, wo es nicht nur um die persönliche Erfahrung im Heimatland, wo die Geschichte der Vertreibung und auch die schmerzliche Geschichte, die jede Familie vielleicht auch erleben musste, dass das nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern es geht um einen Horizont. Wie kann es uns gelingen, in einem Land wie Österreich, dass alle Menschen, die hier wohnen, sich an gewisse Regeln halten, dass die Menschen, die hier wohnen, ihren Glauben und ihre Identität leben können. Aber natürlich muss das Ganze in einem gewissen Rahmen sein. Das ist sicher noch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Hier wird es noch verschiedene Anstrengungen bedürfen. Die Mitglieder im Ökumenischen Rat der Kirchen und besonders die Mitglieder im Vorstand, so scheint mir, sie sind doch schon so lange hier vor Ort in Österreich, dass sie hier neue Perspektiven entwickeln können und die über die verschiedenen Konfessionen hinausgehen.
Sie sind der Vorsitzende des Ökumenischen Rates. Welche Aufgaben oder auch Befugnisse hat denn dieser Vorsitzende? Sind Sie der, der bei den Sitzungen die Glocke läuten darf? Oder können Sie bei strittigen Fragen dann sagen, und wir machen das jetzt so, denn ich bin der Vorsitzende, bin überzeugt, so ist es richtig?
Der Ökumenische Rat der Kirchen wählt einen, also die Delegierten des zum Ökumenischen Rat der Kirchen wählen einen Vorstand. Da gibt es einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter.
Das sind jetzt konkret für diese Funktionsperiode?
Konkret geht es immer darum, dass die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, jetzt in der Einzahl, und die Kirchen, die aus der Reformation entstanden sind, vertreten sind. Konkret ist der Vorsitzende jetzt aus der katholischen Kirche und die beiden Stellvertreter ist einerseits der Vertreter der Orthodoxie, Bischofsvikar Nikolai Dura, und der Vertreter aus der Reformation ist Superintendent Hennefeld, der bisher den Vorsitz geführt hat. Dann gibt es noch einen Schatzmeister, den anglikanischen Patrick Curran, und auch aus den koptischen Kirchen Pater Lukas. Und zwei Schriftführerinnen, da ist eine aus der lutheranischen Tradition und die andere aus der methodistischen Kirche. Es ist der Versuch, dass doch die wichtigsten die wichtigsten christlichen Kirchen vertreten sind. Der ökumenische, also der Vorstand hat natürlich keine großen Befugnisse und man ist natürlich immer wieder auf Konsens bemüht. Es wird vielleicht durchaus Fragen geben, wo es dann auch unterschiedliche Meinungen gehen. Da habe ich noch weniger Erfahrungen, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, eine gute Gesprächsatmosphäre in dem Vorstand, sodass man sich doch auf eine gemeinsame Vorgangsweise einigen wird. Letztlich muss ja das Plenum kommt zweimal im Jahr zur Frühjahrs- und Herbstsession zusammen, muss ja die Dinge auch beschließen und absegnen. man muss so sagen, das operative Geschäft, Vorbereitungen der Sitzungen, der ganze Briefverkehr und was alles anfällt, das obliegt schon dem Vorstand.
Als Ökumene-Experte, der jetzt doch auch schon einige Jahrzehnte Erfahrungen hat in diesem Bereich, wie würden Sie das einschätzen? Sind sich die Kirchen, bleiben wir in Österreich, sind sich die Kirchen in Österreich nicht nur ein bisschen atmosphärisch, sondern vielleicht auch in der Substanz ein wenig näher gekommen?
Ich denke, das kann man schon mit einem ehrlichen Ja sagen. Es sind Freundschaften entstanden über die konfessionellen Grenzen und es ist eine Wertschätzung, eine grundsätzliche Wertschätzung den anderen Kirchen, den anderen Konfessionen gegenüber. Freilich muss man auch sagen, es gibt durchaus Schwestern und Brüder in den verschiedenen Kirchen, denen das alles viel zu langsam geht, die das Gefühl haben, es wird nur geredet und schöne Worte gemacht, aber die Taten sind noch ausgeblieben. Ich möchte in der nächsten Zeit mehr darauf achten, dass innerhalb der Kirchen, sowohl jetzt in der katholischen Kirche als auch in den evangelischen Kirchen und auch in den orthodoxen Kirchen, dass der Gedanke der Ökumene mehr in die Breite geht. Das heißt, dass es nicht nur eine Spezialgruppe bleibt, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und die dann sehr bald auch zu einer Einigung kommt, ohne zu berücksichtigen, dass in der eigenen Kirche es ja doch eine Reihe von Gruppierungen gibt, die mit Ökumene sehr wenig anfangen können. Wir haben jetzt neu die Diözesane Kommission für ökumenische Fragen zusammengestellt.
In Wien, meinen Sie?
In Wien, Diözesankommission in Wien. Und bewusst eigentlich, wenn man so will, aus allen verschiedenen Lagern Vertreter, Vertreterinnen eingeladen mitzutun, damit wir wirklich sagen können, die katholische Kirche ist auf dem Weg der Ökumene weitergegangen oder steht auf dem Weg zur Ökumene auf diesen oder jenen Punkt. Ich denke, es hat keinen, also für mich macht es keinen Sinn, wenn die einen vorpreschen und die anderen sich dann sperren, weil letztlich muss es darum gehen, wie erreichen wir die sichtbare Einheit, die sich ausdrückt in der Communio, in der Kommuniongemeinschaft. Und momentan ist die wichtigste Aufgabe, dort, wo es intensive Berührungspunkte gibt, wie gehen wir zum Beispiel mit konkreten pastoralen Fragen um? Ich denke da an die konfessionsverbindenden Ehepaare. Es ist ja für junge Leute heute gar nicht einfach, überhaupt kirchlich zu heiraten. Das ist ja nicht mehr so in der Gesellschaft, das muss sein oder so. Und wenn sie sich schon entscheiden, sie wollen mit dem Segen Gottes, aber sie wollen ihrer angestammten Kirche treu bleiben, dann muss die Kirche einen Weg finden, diesen jungen Menschen dabei zu unterstützen und nicht ihnen das Leben dadurch noch schwerer zu machen.
Ich hätte den Punkt noch angesprochen und hätte dann auch gleich in die Frage die Bemerkung eingefügt, dass es vielen heutzutage, ich will nicht sagen relativ egal ist, aber die gehen halt einfach irgendwie den Weg, den sie heute für sich als besten erachten, in der einen oder anderen Kirche, viele dann auch in beiden Kirchen, ohne offizielle Rückendeckung natürlich dann der Kirchen. Wo sehen Sie denn da jetzt in der konkreten Praxis Anknüpfungspunkte? Wo muss man die Hilfe vor allem geben?
Ja, ich denke, man könnte schon auch auf nationaler Ebene erreichen, über das Instrumentarium des Ökumenischen Rats der Kirche in Gesprächen mit der katholischen wie auch mit der orthodoxen österreichischen Bischofskonferenz, dass wir Richtlinien erarbeiten, die den Seelsorgern auch das Gefühl gibt, sie bewegen sich hier nicht in einem luftleeren Raum, sondern das ist gedeckt auch von den Bischöfen. Wie geht man konkret auch an die Sachen heran und wo gibt es berechtigte Spielräume, die es ja sowieso gibt, aber das kann man ja auch sozusagen auf eine offiziöse Ebene stellen, dass das nicht nur immer das Gefühl ist, naja, wir machen da etwas, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, das ist uns eh egal und so. Also ich möchte mehr vielleicht eine Praxis, die ohnehin schon gepflegt wird, auch legalisieren.
Also ganz konkret sind mir Beispiele, also klar ist, also dass Familien dann halt entweder in den katholischen oder in den evangelischen Gottesdienst gemeinsam gehen, natürlich zum Teil auch zur Kommunion. Ich kenne auch Fälle, wo dann Evangelische, die halt mehr oder weniger einsam sind in einer Gegend, in der katholischen Pfarre den Erstkommunionunterricht vorbereiten, mithelfen und dann auch die Kinder zum Beispiel, Evangelische natürlich, die katholische Erstkommunion empfangen. Aber wie gesagt, das ist alles, Sie haben es selbst angesprochen, ein bisschen im luftleeren Raum geht so hin und her. Wie es mit den Orthodoxen aussieht, weiß ich nicht. Aber wäre das jetzt für Sie ein Projekt, wo Sie sich denken, in Ihrer Amtszeit, ich glaube 2 Jahre oder 3 Jahre sind Sie jetzt einmal Vorsitzender. Also da sollte dann am Ende doch ein Papier einmal zumindest fertig sein.
Ich habe vor Jahren schon im Auftrag von der Frau Oberin-Gleixner so einen ersten Entwurf für ein sozusagen eine Handreichung für katholisch-orthodoxe Brautpaare gemacht. Die Schwierigkeit war nur damals, ich habe ganz unterschiedliche Antworten bekommen, sei es jetzt in der griechisch-orthodoxen Metropolie oder in der russisch-orthodoxen Kirche beziehungsweise bei den Rumänen. Und jetzt ist auch wieder ein Hemmschuh, weil die orthodoxe Bischofskonferenz wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht vollständig sein wird. Und dann wird man mit den russisch-orthodoxen Amtsträgern hier doch wieder ein Separatabkommen schließen müssen. Ich bin nicht so glücklich. Es entwickeln sich ganz unterschiedliche Formen. Nicht? Manche orthodoxen die Priester sagen, na geht's zuerst zu den Katholiken und macht's den Ringwechsel. Das gilt für uns als Verlobung. Und dann kommt's zu uns. Und da kommt die Krönung, das eigentliche Sakrament nach orthodoxer Auffassung, ist eigentlich eine Verdoppelung des Sakraments. Natürlich hängt das oft sehr stark auch mit persönlichen Beziehungen. Ich habe mit dem neuen Bischof, den armenisch-apostolischen Bischof Batatiran, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren einmal eine armenisch-apostolisch-katholische Trauung gemacht. Das war im völligen Einvernehmen und es war nach dem armenischen Ritus, aber ich war dort, wie wenn ich quasi auch ein Priester dieser Kirche gewesen wäre. Aber wie gesagt, mir geht es eigentlich darum, können wir doch Richtlinien, eine Rahmenordnung finden, wo man sagt, das ist durchaus auch von unseren Amtsträgern und von den verantwortlichen Autoritäten der einzelnen Kirchen auch gedeckt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Ich habe mich jetzt erst vor kurzem eingesetzt. Da war eine Braut aus der serbisch-orthodoxen Kirche, ein Bräutigam aus der katholischen kroatischen Kirche. Und ich habe dann mit dem serbisch-orthodoxen Priester gesprochen und es konnte eine Form gefunden werden, die für die Braut und den Bräutigam, für das junge Paar ganz, ganz wichtig war. Auch in ihren Familien, dass da der Segen auf dieser Verbindung drauf liegt. Wer Kroaten und Serben kennt, weiß, wie schwierig das ist.
Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit schauen, aber 2 Fragen hätte ich doch noch. Die erste Stichwort Freikirchen. Wenn man sich die Zusammensetzung des Ökumenischen Rates ansieht, dann sind die dort eigentlich nicht oder so gut wie nicht vertreten, werden aber zunehmend auch in Österreich kirchlich eine durchaus ernstzunehmende Realität. Haben Sie dort irgendwas in dieser Richtung vor?
Ja, also im Ökumenischen Rat der Kirchen sind die Baptisten mit beobachtetem Status. Wir sind im Gespräch und wir werden dieses Gespräch forcieren müssen, nämlich besonders mit den Gruppierungen, die sich zum Beispiel der Runde Tisch und so weiter, die sich dieser Fragen angenommen haben und hier sozusagen eine andere Ebene auf ökumenischem Gebiet arbeitet.
Vielleicht ganz kurz, das wird nicht jeder wissen, ich weiß es auch nicht so genau. Der Runde Tisch, das ist eine Plattform mit der katholischen Kirche und verschiedenen Freikirchen, die sich hier auf dieser Ebene zusammengeschlossen haben und auch verschiedene Dinge halt miteinander beraten, besprechen, wie auch immer.
Ja, soweit ich Einblick habe, es ist ja jetzt eine Publikation entstanden mit einigen Beiträgen. Ich habe schon einigermaßen hineingelesen in diese Publikation. Es ist schon ein jahrzehntelanger Prozess auf emotionaler Ebene auch näher zu kommen und die angesprochene Wertschätzung noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, nämlich, dass man das, was uns eint, mehr in den Mittelpunkt stellt als das, was uns trennt. Es wird auch manchmal bezeichnet als die Ökumene der Herzen, wobei man hier ein bisschen aufpassen muss, weil ich glaube auch, der Ökumenische Rat der Kirchen bemüht sich auch um eine Ökumene, die den Menschen zu Herzen geht.
Stichwort Dialog mit den Religionen. Im Besonderen ist das in Österreich natürlich der Dialog mit dem Islam, aber auch mit dem Judentum. Haben Sie da irgendwelche besonderen Vorhaben?
Ja, mit dem Judentum hat der Ökumenische Rat der Kirchen schon eine längere Tradition, nicht friktionsfrei, also das heißt, es gab auch immer wieder Spannungen, aber dadurch, dass das Judentum ja auch von offizieller Seite zur Ökumene dazu zählt, werden wir uns auch in Zukunft mit den Fragen des Judentums beziehungsweise die Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsausschuss, der sich ja dieser Frage in besonderer Weise annimmt, werden wir hier den Kontakt weiterhin pflegen und intensivieren. Ich glaube, in Bezug auf den Islam wäre es durchaus wichtig, dass wir hier auch Aufklärungsarbeit leisten, dass nicht jeder, der dieser Glaubensgemeinschaft angehört, sofort als Terrorist identifiziert wird. Also wir müssen schauen, dass wir mit den Moslems, die hier vor Ort bei uns leben, arbeiten, dass wir hier doch auch eine Basis finden des Gesprächsaustausches und auch in der Gesellschaft und in der Politik ist ja auch der Versuch, bei diesen Treffen immer wieder alle Religionsvertreter auch an einen Tisch zu bringen.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, ich stelle mir das jetzt so vor, der Herrgott sitzt oben auf seiner Wolke und schaut herunter auf die Erde und seine vielen Kirchenvertreter hier vor Ort. Was glauben Sie, was denkt er sich denn über uns, die wir da so in der Ökumene ringen, aber immer noch getrennt sind?
Ja, ich denke mir, er kennt die Menschen, er kennt unsere Grenzen. Und es ist nicht von ungefähr, dass Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Abschiedsgebet, intensiv, und das ist gleichsam so ein Testament, um die Einheit gebetet hat. Er hat wahrscheinlich gewusst, dass das einer der oder die größte Herausforderung überhaupt ist. Für mich stellt sich keine Alternative zur Ökumene, denn ich sehe darin den Grundauftrag aus diesem Gebet. Es geht nicht darum, es geht nicht um uns, sondern es geht um die Glaubwürdigkeit seiner Sendung. Vater, gib, dass sie eins sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und das ist für mich die Motivation und auch die Antriebsfeder, dass ich mich immer wieder neu um die Ökumene bemühe, weil ich überzeugt bin, wir können nur dann glaubwürdig die Botschaft Jesu in die Welt hinein verkünden, wenn wir eins sind.
Dann wünsche ich Ihnen in diesem Sinn alles Gute für Ihre Arbeit als Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich und danke für das Gespräch.